Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Jesus, dein Blut reicht aus. Das, was du getan hast am Kreuz, Herr Jesus, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast, Herr. Das reicht aus. Wir müssen gar nichts mehr tun. Wir dürfen in deine Gegenwart kommen und darauf vertrauen, Herr Jesus, dass dein Blut alles wiederherstellt, dass dein Blut die Beziehung zu Gott wiederherstellt, dass diese Tatsache, dass du für uns dein Leben gegeben hast, alles wieder gut macht und es nichts gibt, was wir tun können, um uns deine Liebe zu verdienen, Herr. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du heute zu uns sprichst durch diese Message, dass du deine Worte für uns aufschließt, auch ganz, ganz alte Geschichten für uns heute wieder lebendig machst. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir heute in deine Gegenwart kommen dürfen und gemeinsam in dein Wort schauen. Amen. Welcome. Schön, dass ihr da seid. Back to the roots. Ned hat es schon gesagt, ja. Ich bin heute wirklich back to the roots. Ich habe nämlich mal wieder meine Papierbibel mitgebracht, ja. Und ihr seht auch schon, ja, Robin hat zwei Bibeln. Die eine ist ungefähr ein Drittel so groß. Das hier ist die dicke Bibel. Ich habe die richtige Bibel mitgebracht, ja. Hier ist das Alte Testament mit drin. Heute gucken wir uns das Alte Testament an. Ja, deshalb heißt die ganze Serie Back to the Roots. Weil ehrlicherweise, wenn man heute so in Gottesdiensten ist, ja, nicht nur hier bei LifePoint, sondern überall, dann ist es fast immer so, dass wir eigentlich nur aus dem letzten Drittel der Bibel oder aus dem letzten Viertel sogar lesen, ja. So, wir lesen immer nur ein Viertel dessen, was hier drin steht, weil wir uns immer konzentrieren auf Jesus und auf die Person Jesus, auf das, was er getan hat für uns, auf sein Leben, auf das, was die Christen, die Jesus nachgefolgt sind, nachdem er auf der Erde war, was die mit Jesus erlebt haben, was Petrus und Paulus und so weiter so geschrieben haben. Ja? Aber wir gucken ganz selten rein in diesen ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament, ja? In das, was alles vor Jesus passiert ist. Und deshalb wollen wir heute back to the roots, ja, ihr seht sogar, meine Predigt ist heute auf Papier, ja, kein iPad mehr dabei, ja, back to the roots, wir schauen uns heute die Bibel an. Und wisst ihr, die Bibel, die ist ja sowieso an vielen Stellen ganz weit weg von unserer Lebenswirklichkeit, wenn wir mal ehrlich sind, ja, so, wenn du mal überlegst, in der Bibel gibt's keine Handys, ja, jeder von uns hat eins, ja, oder ich zumindest. In der Bibel gibt's keinen Lidl, wo ist die Chrissy, ja? Nee, du musst auf den Markt, ja? Gibt's einfach nicht. Es gibt noch nicht mal Edeka. Psst. Es gibt keine Steuererklärung in der Bibel, ja? Sondern irgendjemand hat einfach nur dein Geld weggenommen, ohne dir zu erklären, wie viel es ist, wie viel es sein muss, ja? Es gab kein Gericht, wo man sagen konnte, du hast falsch gerechnet. Es gab einfach keine Steuererklärung, ja? Und es gab keinen Döner. Ja, also wirklich, Bibel ist ziemlich weit weg von unserer Lebenswirklichkeit, ja. Zumindest die Zeit von Jesus, ja. Darauf habe ich das jetzt gerade bezogen. Aber das Alte Testament, das setzt da nochmal einen drauf, ja. Im Alten Testament gibt es wirklich wilde Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Schlange, die sprechen kann, ja. Kommt heute in einer der Geschichten vor, ja. Es gibt einen Mensch, der wird 969 Jahre alt. Na klar. Und es gibt ein Boot, auf das alle Tiere der Welt passen. Und nicht nur von jedem eins, sondern zwei. Ja, so von wegen, ganz ehrlich. Ja? In den meisten Zoos ist ja noch nur ein Bruchteil der Tiere drin. Wie sollen die alle auf ein Boot passen? Das Alte Testament ist voller wilder Geschichten. Ja? Und vielleicht fällt es uns deshalb auch so schwer, das zu lesen, ja? Und das regelmäßiger in unseren Predigten mit einzubauen. Weil der Schritt dahin, zu sagen, was hat das eigentlich mit mir heute zu tun, der ist halt noch mal ein ganzes Schritt größer fürs Alte Testament. Ja? Diese Serie soll uns ermutigen, diesen Schritt zu machen. Ja, es soll uns heute darum gehen, dass wir wirklich entdecken, was in diesem Alten Testament, in diesen alten Geschichten, die vor Jesus passiert sind, was da drin ist, womit wir heute noch von leben und zehren können, was Gott damals schon für Geschichten mit Menschen geschrieben hat, als Jesus noch nicht auf der Welt war. Und es wird immer wieder Momente geben im Alten Testament, die uns sozusagen vorerinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Es wird immer wieder Momente geben, wo du die Geschichte liest und denkst, Moment, da geht es um Rettung, da geht es um Vergebung, da geht es um Sündenfall, da geht es um all das, was Jesus nachher alles wieder aufgreift. Und deshalb ist es auch kein Versehen oder gar nicht verwunderlich, dass Jesus selbst ganz, ganz oft das Alte Testament zitiert. Ja, er bezieht sich ganz oft auf diese alten Geschichten. Er zitiert aus Jesaja, aus den Psalmen und er deutet das, was da drin steht, in seinem Licht, in dem, was Gott jetzt durch ihn tut. Deshalb schauen wir uns das Alte Testament an. Und wonach wir suchen heute, ist der rote Faden durch die Bibel. Ja, ich habe euch hier mal einen roten Faden mitgebracht. Wir suchen den roten Faden durch die Bibel. Das ist sozusagen durch das Alte Testament. Das ist sozusagen das Motto unserer Serie. Ja? Und ich habe euch, weil ich so großzügig bin, einen roten Faden mitgebracht. Unter eurem Sitz ist ein roter Faden angeklebt. Magic, ja. Sehr gut, super. Habt ihr alle einen gefunden, ja? Ihr habt alle jetzt einen roten Faden dabei. Und wir machen das jetzt so. Dieser rote Faden, mit dem dürft ihr gerne spielen während der Predigt. Ich mache das auch gerne, ich trage es euch nicht nach. Aber es gibt ein Spiel, das wir gemeinsam machen. Und zwar, immer dann, wenn ihr etwas gefunden habt oder wenn wir gemeinsam etwas finden in der Bibel, was uns an Jesus erinnert, ja, was uns auf Jesus hindeutet, dann machen wir da einen Knoten rein. Okay? Und wenn ihr diesen Faden mit nach Hause nehmt und ihr natürlich weiter in der Bibel lest, oder in den nächsten Predigten dürft ihr den Faden wieder mitbringen und nochmal einen Knoten reinmachen. Ja? Einfach für euch zur Erinnerung, heute machen wir 3 Knoten rein. Okay? Also dürft gut aufpassen, 3-mal dürft ihr heute den Knoten in diesen roten Faden machen. Gut, unser allererster Knoten. Ja? Ihr dürft schon mal gerne knoten. Kann jemand einen besonderen Knoten? Ja? Ich mache mal einen 8er Knoten. Ich habe nämlich einen Sportbootführerschein. Ja, ich kann das. So, ein 8er Knoten, ja. Und ich bin auch noch Pfadfinder, zumindest lange gewesen, ja. Unser allererster Knoten für heute ist Yes, die Schöpfung. Wir starten ganz vorne, ja. Jeder Teil dieser Predigtreihe guckt sich immer einen Teil des Alten Testaments an. Wir starten heute einfach ganz vorne, ja. Die Schöpfung. Es ist ein wunderschöner Bericht, ja, wie Gott die Erde voller Leidenschaft, voller Kreativität und voller Liebe ausstattet, schafft, ja, in 6 Tagen schafft, am 7. Tagen ruht. Und ich möchte einfach mit euch direkt reinstarten in unseren ersten Bibelvers. Und zwar dürft ihr öffnen, wenn ihr es mit dabei habt, 1. Mose 1, ja, ganz, ganz vorne, so, 1. Mose 1, der Vers 26. Und zwar schon in den allerersten Geschichten, im ersten Kapitel sozusagen, wird erklärt, warum Gott den Menschen schafft. Ja, er erklärt, wie er die Welt geschaffen hat. Er erklärt, wie er das Meer geschaffen hat. Er erklärt, wie er die Tiere schafft und wie er die Pflanzen schafft, wie er die Sterne schafft. Und ganz zum Schluss sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Ja? 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild. Uns sollen sie gleich sein. Jetzt das Erste, was wir sozusagen lernen aus dem Alten Testament ist, Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Also in irgendeiner Form haben du und ich etwas gemeinsam mit Gott. Gott hat sich uns angeschaut und hat überlegt, ich möchte, dass dieses Wesen anders ist als die Tiere, dass etwas in sie hineingelegt ist, was göttlich ist, was sie besonders macht und was irgendwie mit mir zu tun hat. Ja? Wir sind ein besonderer Teil der Schöpfung. Davor guckt sich Gott alles, was er geschaffen hat, an und sagt immer, und er sah, dass es gut war. Ja? Und wenn Gott sagt, etwas ist gut, dann ist es gut. Ja? Das ist kein Schwabe, der meint das so, ja? So. Oder Gott ist ein Schwabe, der meint das wirklich so, wenn er das sagt. Ja? Erst als Gott den Menschen schafft, guckt er sich die ganze Welt nochmal an und sagt, es ist sehr gut. Ja? Erst dann, als dieses letzte Puzzlestück, das Ebenbild Gottes mit in die Welt kommt, dann sagt Gott, es ist sehr gut. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, Gott sagt hier, lasst uns Menschen machen und uns sollen sie gleich sein. Und ich dachte mir so, vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler. Ja, so, das kann ja eigentlich sein, nicht sein. Ja, Gott sprach, das sagt er nicht, und Götter sprachen, ja, sondern da steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild. In irgendeiner Form sagt Gott von sich, und das ist tatsächlich im Hebräischen, ja, in der Sprache, in der das geschrieben wurde, ist es auch so. Ja? Es ist die Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen. Uns sollen sie gleich sein. Gott sagt, in mir selbst bin ich auch schon mehrere. Ich selbst in mir habe auch schon Beziehung und ich möchte, dass Menschen unter sich und mit mir auch Beziehung haben. Schon am Anfang, quasi im allerersten Kapitel, als die Menschen zum ersten Mal auf die Welt treten, sagt Gott, es geht darum, dass sie in Beziehungen lebt. In Beziehungen zueinander. Deswegen schafft er zwei Menschen, ja, damit es uns nicht langweilig wird. Deswegen und in Beziehung zu Gott. Ja, die Menschen in Beziehung zu Gott. Es gibt eine wunderschöne Geschichte später, da erzählt Gott quasi, wie er mit den Menschen durch den Garten läuft. Ja, so es ist Abendstimmung, ja, und Gott geht quasi durch den Garten und sucht den Menschen. Und man denkt sich so, oh krass, ja, was für eine enge Beziehung muss das gewesen sein, mit Gott durch seinen Garten, durch seine Schöpfung zu laufen, ja? Das ist die Art von Beziehung, für die Gott uns geschaffen hat. Gott schafft uns für Beziehung. Wir sind kein kosmischer Zufall, sondern wir sind von einem liebenden Gott geschaffen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und wir sind für Beziehung geschaffen, genauso wie Gott selbst auch in Beziehung mit sich lebt. Ja? Paulus, der denkt darüber nach und er erklärt das in einem seiner Briefe. Also was wir immer machen werden, ist, wir gucken uns eine Geschichte im Alten Testament an, ja, die Schöpfung, wie Gott den Menschen schafft. Und wir gucken dann ins Neue Testament und fragen uns, wie denkt quasi das Neue Testament nach Jesus, wie denkt es über diese alten Geschichten? Deswegen gucken wir uns in Kolosser 1 als nächstes an. Ich springe hier mal mit nach vorne, ja, ihr dürft auch gerne aufmachen. Kolosser 1, geben uns mal ein bisschen Zeit, das ist jetzt im hinteren Teil. Gleich da, Kolosser. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Das ist eigentlich ein Gedicht oder ein Lied, man weiß es nicht ganz so genau, das Paulus da zitiert, aber er schreibt, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen war er da. Paulus sagt, Jesus war da, bevor Gott etwas geschaffen hat. Dann muss Gott ja mit uns Jesus gemeint haben. Lasst uns Menschen schaffen. Ja, im Alten Testament steht da noch nicht, und er sprach zu Jesus, lasst uns Menschen schaffen. Aber ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass es was gemeint war. Ja? Paulus sagt, vor allem Geschaffenen war er da. Und ich glaube, dass Paulus sich daran erinnert, dass es am Anfang heißt, lasst uns Menschen schaffen. Und Paulus sagt, ja, das muss Jesus gewesen sein. Der Sohn Gottes war damals schon bei der Schöpfung mit dabei. Vor allem Geschaffenen war er da. Er ist der Zuerstgeborene, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Genau das gleiche Wort wie im Alten Testament auch. Er sagt, genauso wie Jesus ein Teil von Gott ist, genauso hat der Mensch etwas Göttliches in sich. Denn durch ihn wurde alles geschaffen. Paulus sagt, ohne Jesus wäre die Schöpfung gar nicht, ja? Im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten. Alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und er hat in allem Bestand. Paulus sagt, wenn du auf die Schöpfungsgeschichte schaust, dann geht es eigentlich nur um Jesus. Ja, dieser rote Faden, sagt Paulus, kannst du eigentlich weglassen, weil es geht immer nur um Jesus. Auch am Anfang der Geschichte war er schon da und Jesus wird das Ziel sein, auf das alles hinläuft. Jesus ist quasi der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Das ist das, was Paulus hier an die Kolosser schreibt. Wir gucken uns unseren zweiten Knoten an, ja? Die Rebellion, der Sündenfall. Ja? So, hier eine Illustration dazu. Gott hat zwei Menschen geschaffen, habe ich vorhin gesagt. Er hat Adam und Eva geschaffen, ja? Mann und Frau. Und die leben in einem Garten in einer engen Beziehung mit Gott. Ja? Ich habe vorhin beschrieben, wie Gott mit ihnen spazieren gehen möchte, ja? Am Ende des Tages, nach ihrer harten Arbeit. Wisst ihr, was die harte Arbeit war von Adam und Eva? Die einzige Aufgabe, die sie bekommen haben? Sie mussten den Tieren Namen geben. Das war so das Konkreteste. Ja? Alles andere war so, ja, kümmert euch mal so ein bisschen um den Garten und seid bitte kreativ mit den Namen. Ja? So, und dann kam irgendwie so Elefant, Giraffe, Affe. Ja, so, dann sind ihnen die Namen ausgegangen. Ja, dann haben sie halt irgendwie nochmal sich was anderes überlegt. Gott hat zwei Menschen geschaffen, aber wie es so kommt damals in der allerersten Geschichte von den Menschen und wie es auch heute, glaube ich, ist es so, dass sich irgendwann Sünde einschleicht. dass wir Menschen, obwohl wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, uns abwenden von ihm, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Und zwar in 1. Mose 3, ja, ihr dürft wieder nach vorne springen, ich mache es auch mal mit. 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange, ja, also offensichtlich Adam und Eva haben sich überlegt, dieses Kriechtier auf dem Boden, was so aussieht wie unser roter Faden, das ist eine Schlange. Ja. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ja? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Gott hat Adam und Eva Regeln mitgegeben und er hat gesagt, ihr dürft eigentlich alles machen. Wirklich, kümmert euch drum, ja? Investiert in diesen Garten, ja? Macht daraus was richtig Gutes. Die einzige Regel, die ich für euch habe, ist, ihr dürft von diesem einen Baum nicht essen. Und dann kommt die Schlange, ja, und sagt, ha, sollte Gott wirklich gesagt haben, ja, vielleicht weißt du es doch besser, da ist doch so ein bisschen Ebenbild Gottes in dir, warum darf Gott dir irgendwas vorschreiben, ja? Und ich finde es so traurig, ja, wenn man sich das so vorstellt, dass Adam und Eva in diesem Garten leben und Gott hat sie geschaffen und sie leben in so einer engen Beziehung mit ihm und dann kommt etwas von außen, vielleicht auch von innen heraus und sagt so, ich habe da so meine Zweifel. Vielleicht wissen wir es doch besser. Ja? Vielleicht brauchen wir Gott gar nicht. Vielleicht schaffen wir es auch ohne ihn. Und ich glaube, dass diese Geschichte sich heute millionenfach, nämlich in jedem von uns, immer wieder wiederholt. Es gibt immer wieder diesen Punkt, wo wir an den Punkt kommen und sagen, ja, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe eigentlich diese geniale, enge Beziehung mit ihm. Ja? Ich gehe in den Abendstunden mit Gott spazieren. Und trotzdem gibt es immer wieder den Moment, wo so dieser Gedanke aufflammt und sagt, ach, vielleicht brauche ich Gott doch nicht. Vielleicht schaffe ich es doch aus eigener Kraft. Ja? Vielleicht. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Oder ist es nicht vielleicht doch so, wie ich es gerne hätte? Die Schlange, die sät Misstrauen. Ja? In Vers 8 heißt es, dass Gott im Garten umhergeht und dass die Menschen sich vor ihm verstecken. Ja? Aus so einer engen, liebevollen Beziehung zu Gott wird plötzlich eine, die zerbrochen ist. Ja? Die Menschen verstecken sich vor ihm aus Scham und sie sind getrennt von Gott. Ja? Und Gott tut, was er tun muss, nämlich er verbannt den Menschen aus diesem Garten heraus. Er sagt, ich kann in dieser Gegenwart, dass sich jemand gegen mich auflehnt, das geht nicht. Das kann nicht im gleichen Garten sein und vor allem nicht in dieser meiner Schöpfung, die ich so liebe. Ja? Ich glaube, dass Gott in gewisser Weise auch den Rest des Gartens beschützt, indem er Adam und Eva da rausnimmt. Aber er sagt, hey, so können wir nicht weitermachen. Es gab klare Regeln, ja? Und ich möchte dir die Chance geben, dass diese Beziehung wieder geheilt wird, aber zuerst musst du aus dieser Situation heraus. Und er verbannt Adam und Eva aus diesem Garten, ja, und sagt, zum ersten Mal wird es in deinem Leben Schmerzen geben, Mühe, Leid und Tod. Aber nicht, weil ich, Gott, mir das für dich wünsche, sondern weil das die Konsequenz ist dessen, was du getan hast. Ja. Das ist die Konsequenz, wenn wir uns von Gott abwenden, dann sagt Gott, dann ist meine Gegenwart nicht mehr in deinem Leben und dann wird es dazu führen, dass du das erlebst, was auf dieser Erde so alltäglich ist, nämlich Schmerz und Mühe und Leid und Tod. Es ist keine Garantie, dass wenn wir bei Gott sind, dass uns das nicht passieren wird. Das überhaupt nicht. Aber Gott sagt, die Konsequenz dessen, dass wir uns abwenden von ihm, wird immer der Tod sein. Paulus wiederum, ne, wir springen ins Neue Testament, 1. Korinther, dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, 1. Korinther 15. Paulus bezieht sich auf diese Geschichte, als er zur Gemeinde in Korinth schreibt. Dann suchen wir mal 1. Korinther... Brief an die Römer, sind wir noch nicht ganz. 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. Und so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Paulus denkt darüber nach, wie es damals war, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und er sagt, die Sünde ist durch einen Menschen in die Welt gekommen. Ja? In der Bibel war es eigentlich Eva, aber ich finde es nur fair, dass Paulus hier Adam nennt. Ja? Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch einen Menschen, ja, weil ein Mensch sich abgewandt hat. Aber letzten Endes haben wir gerade schon gesagt, es geht gar nicht um Adam und Eva, es geht um uns heute. Es ist auch bei uns heute so, dass wir immer wieder Adam sind und uns abwenden von Gott. Ja? Durch einen Menschen, nämlich durch uns selbst, kommt immer wieder Sünde in diese Welt. Ja? Aber durch einen anderen Menschen, durch Jesus, wird diese Beziehung wiederhergestellt sind. Weil wir aber mit Jesus Christus verbunden sind, ja, werden wir alle wieder lebendig gemacht. Jesus sagt, Gott sagt, durch Jesus wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Durch Jesus können wir wieder in dieser engen Beziehung leben. Obwohl wir noch in dieser Welt sind, ja, sind wir durch Jesus gerettet. Gottes Plan mit uns Menschen ist, mit uns in einer Beziehung zu leben. Und immer dann, wenn wir uns abwenden, dann hält er Jesus, seinen Retter, seinen Sohn hin und sagt, hey, über Jesus kannst du wieder mit mir in Beziehung kommen. Über Jesus kannst du wieder lebendig werden. Jesus Christus ist der, der dich rettet. Deshalb unser dritter Knoten. Ja, Moment, ich muss den zweiten noch machen. Ganz schön schwer mit so einem Mikro in der Hand. Ja, das ist richtig. Aber im Segelschein, da hat man nur das Problem, dass man schnell sein muss. Ja, hier muss man mit einer Hand einen Knoten machen. Das habe ich nicht geübt. Unser dritter Knoten ist die Arche von Noah. Ja, die Geschichte der Arche Noah. Und vielleicht auch, wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, ja, diese Geschichte kennt man, zumindest vielleicht. Ja. Die Arche Noah ist die Geschichte davon, wie Gott eine große Flut schickt, aber er diesen einen Menschen, nämlich Noah, vorbereitet, dass Noah dieses riesige Schiff baut, in das alle Tiere der Welt reinpassen. Und dadurch wird Noah, seine Familie und diese Tiere werden gerettet. Und als die Flut wieder weg ist, können die dann ein neues Leben starten. Ja? Es ist eine krasse Story. Es gibt tatsächlich archäologische Hinweise auch, dass es in dieser Zeit eine riesige Flut gegeben haben muss, zumindest in einem Teil der Erde, ja, wo Noah und seine Familie gelebt haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass da was Wahres dran ist, ja? Dass Gott das so geführt hat, dass Noah überlebt hat mit seiner Familie und dass die Tiere gerettet haben. Ja? Auch wenn das für uns heute einfach eine sehr, sehr fantastische Story wirkt. 1. Mose, und zwar das Kapitel 6, ihr dürft gerne mal aufschlagen. 1. Mose 6. Die Verse 5 bis 8. Der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde zugenommen hatte. Den ganzen Tag lang hatten sie nur Böses im Sinn. Da bereute es der Herr, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte, und er war zutiefst betrübt. Gott schaut sich quasi das an und sagt, hey, so wie es gerade läuft, das ist Adam und Eva, aber jeden Tag. Und es wird immer nur schlimmer. Ja? Die Menschen wenden sich immer mehr von mir ab und es wird immer böser. Es geht immer mehr den falschen Weg ohne mich. Und Gott fragt sich, was kann ich tun? Ja? Und der Herr sprach, ich will die Menschen, die ich erschaffen habe, wieder von der Erde auslöschen. Das ist eigentlich ein krasser Punkt in der Geschichte, weil man könnte denken, nach 6 Kapiteln ist die Bibel schon wieder vorbei. Ja, so. Ja, ich will alles auslöschen, von den Menschen bis zum Vieh, von den Kriechtieren bis zu den Vögeln am Himmel, denn ich bereue, dass ich sie gemacht habe. Gott guckt auf all das, was er vorher noch sehr gut genannt hat, und sagt, der Mensch zerstört hier gerade alles, was ich geschaffen habe. In irgendeiner Form braucht es einen Neuanfang. Ja? Noah aber fand Gnade beim Herrn. Es gibt diesen Noah, diese eine Familie in dieser ganzen Welt, wo Gott sagt, nee, bei dem ist es irgendwie anders. Der macht das irgendwie anders. Dieser Noah, das war ein gerechter und tadelloser Mann, sagt die Bibel. Und die Bibel sagt in 1. Mose 6, Vers 9, direkt im Vers danach, er führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Genau das, wofür wir geschaffen sind. Die enge Beziehung zu Gott, Noah hat sich das behalten. Noah und seine Familie, die haben gesagt, wir wollen in enger Beziehung zu Gott leben. Und obwohl alles um uns herum zusammenbricht und die Menschen immer böser werden und sich immer mehr von Gott abwenden, meine Familie und ich, Wir bleiben an Gott dran. Wir führen ein gerechtes und tadelloses Leben. Und Gott hat das gesehen und gesagt, auf dieser Familie, mit dieser Familie möchte ich neu durchstarten. Mit Noah und seiner Familie. Und Gott schickt eine große Flut und es kommt genauso, wie Gott gesagt hat. Es überleben Noah und seine Familie und die Tiere auf der Arche. Und sie starten das Leben wieder neu, nachdem sie gelandet sind, nachdem das Wasser wieder weg ist. Petrus, ja, wir springen wieder ins Neue Testament. 1. Petrus, dürft gerne nach vorne springen, Kapitel 3. Ein bisschen weiter. 1. Petrus 3. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Deshalb wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich 8 Menschen. Das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen, vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Petrus, der zieht hier eine direkte Linie und sagt, genauso wie damals die Arche Noah und seine Familie gerettet hat, genauso rettet euch heute die Taufe. Die Arche und die Taufe sind beide ein Symbol. Es geht beides mal darum, dass es ein Symbol der Rettung ist, dass es ein Symbol der Entscheidung ist. Wir wollen eine Arche bauen. Wir vertrauen Gott darauf, dass wir mit dieser Arche gerettet werden. Wir wollen uns taufen lassen, untertauchen unter das Wasser und unser Leben neu in Gottes Hände legen. Und wir vertrauen darauf, dass Gott dieses Zeichen sieht und uns retten wird. Die Taufe für Christen ist das, was damals die Arche für Noah war. Nämlich ein Zeichen nach außen hin, wie es um deine Beziehung mit Gott bestellt ist. Dass du sagst, ich lege alles in seine Hände und vertraue darauf, dass Gott mich rettet. Es ist nicht die Arche, die rettet. Und es ist auch nicht die Taufe, die rettet. Sie sind nur das Symbol dafür, dass wir alles hingeben und diese Entscheidung treffen. Ja? Und ich finde es so krass, wie Petrus diesen Vergleich zieht und sagt, am Ende ist es die Auferstehung von Jesus. Die Tatsache, dass Jesus nicht tot geblieben ist, dass er sich nicht nur ans Kreuz für uns hat nageln lassen, sondern dass er wieder auferstanden ist, dass er das Leben ist, dass er heute lebt, an der rechten Seite von Gott sitzt, das ist der Grund, warum wir gerettet sind. Auch damals schon, ne? Für Noah, es war das Vertrauen, der Glaube, die enge Beziehung zu Gott, die ihn gerettet hat, weil er gesagt hat, ich tue jetzt das, was völlig absurd wirkt und baue so eine riesige Arche, auch wenn alle mich auslachen. Und die Taufe ist ein vergleichbares Symbol. Es ist eine Entscheidung, wo andere vielleicht draufschauen und sagen, hä, was um alles in der Welt bedeutet dir das? Und wir sagen, nein, 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 das ist meine Arche. Das ist mein Zeichen dafür, dass ich gerettet bin, dass Gott mich rettet. Das finde ich cool, wie auch da dieser rote Faden sich durchzieht. Und die Symbolik endet noch nicht mit der Arche. Ja, Gott schickt auch noch einen Regenbogen, ja, so nochmal als Zeichen dafür, dass er das, was er getan hat, nicht noch einmal tun wird. Der Regenbogen ist eine Erinnerung daran, dass Gott versprochen hat, dass er diese Welt nicht nochmal zerstören wird, sondern dass er letzten Endes immer wieder neu auf uns zugeht und uns immer wieder neu die Hand ausstrecken wird. Er hat gesagt, von jetzt an, ich gebe euch meinen Bund, ich werde das nicht mehr passieren lassen und ich werde diese Flut nicht mehr schicken, sondern ich werde immer wieder neu geduldig sein und immer wieder neu versuchen, mit euch, euch die Hand zu reichen, euch rauszuziehen aus dem Mist, in dem ihr gerade drin seid und wieder neu das Leben mit euch zu starten. In Jesus haben wir genauso eine Hoffnung auf das neue Leben, wie die Arche das damals für Noah war. Was haben wir heute gelernt, ja? Erstens, Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir in einer Beziehung zu ihm leben und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat was in uns reingelegt, was uns an ihn erinnert, ja, was ihn an uns erinnert und er hat uns dafür geschaffen, dass wir in Beziehung leben, zueinander, zu ihm und Gott selbst lebt auch in Beziehung. Zweitens, wir Menschen, ja, der zweite Knoten, wir Menschen wenden uns immer wieder von Gott ab und denken immer wieder, wir schaffen es selbst aus eigener Kraft, ja. Und Gott sagt, nein, es tut mir leid, das kannst du nicht. Du musst mir vertrauen. Ich bin der Einzige, der dein Leben ausfüllt. Versuch es nicht ohne mich, sondern bitte, bitte immer wieder mit mir. Weil die Folge, wenn du es versuchst, alleine zu tun, sind Trennung, Scham, Sünde und Tod. Drittens, Gott gibt uns nicht auf. Ja? Immer dann, wenn alles am Ende scheint, gibt es eine Arche. Gott hat uns versprochen, im Regenbogen hat er uns seinen Bund gegeben, dass er diese Erde nicht nochmal zerstören wird. Dass er immer wieder die Hand ausstrecken wird und sagen wird, bitte, bitte, versuch es nochmal mit mir. Und diese Hand, die ausgestreckt ist, ist Jesus Christus. Diese Hand, die ausgestreckt ist, gilt auch dir und mir heute. Dass er sagt, ich habe meinen Sohn für dich gegeben, damit du wieder ein neues Leben haben kannst. Wieder neu mit mir eine Beziehung aufbauen kannst. Ein Neuanfang, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Der vierte Punkt, Jesus ist die Hoffnung der Menschheit. Amen. Jesus ist die Hoffnung der Menschheit und er ist der einzige Weg zum Vater. Das sind diese vier Dinge, glaube ich, die wir heute aus dem Alten Testament lernen konnten. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr über diese nächsten Tage und Wochen in dieser Serie Back to the Roots euch wieder mit dem Alten Testament beschäftigt. Ja? Mit diesen alten Geschichten, dem, was für Jesus die Grundlage war, was für Jesus quasi die Bibel war, das, was er auswendig gelernt hat als Kind. Diese alten Geschichten, die für ihn und sein Volk so viel bedeutet haben, weil die auch für uns ganz, ganz viel Bedeutung haben können und weil sie erklären, wie Jesus über diese Welt nachdenkt und was Gott schon getan hat, bevor Jesus überhaupt auf diese Welt kam. Deshalb meine Action Points für euch heute. Erstens, fang an, im Alten Testament zu lesen. Ja? Erster Mose ist eine gute, ist ein guter Start. Ja? Ihr könnt auch mal die Psalmen lesen. Das ist auch super für morgens zum Beispiel. Ein Kapitel, die Psalmen, ja, kann man in so 10 bis 15 Minuten meistens lesen. Es gibt auch sehr lange, es gibt auch sehr kurze. Psalmen ist ein gutes Buch zum Starten. Oder auch die Geschichte Ruth zum Beispiel, ne, wenn ihr eher so ein bisschen eine Story braucht, ja, der ihr folgen könnt. Meine starke Frau, ja, Geschichte von Ruth. Oder wenn ihr so ein bisschen härtere Kost, ja, Prophetie und ich will mal so gucken, was im Volk Israel so los war, geht mal bei Jesaja rein. Ja, das ist auch, ja, kann man auch, das ist auch harte Kost, ja. Also da kann man richtig tief tauchen. Also ihr merkt schon, das Alte Testament hat ganz viele verschiedene Kapitel, ganz viele verschiedene Bücher, verschiedene Autoren, verschiedene Geschichtszeiträume, um die es geht. Manches sind Stories, manches sind Gedichte, manches ist wirklich harte Kost. Sucht euch da mal raus, nehmt euch mal was vor, ja, lest mal wieder im Alten Testament. Zweitens, bittet Gott, euch zu zeigen, was diese Geschichten mit eurem Leben zu tun haben. Ja? Bittet Gott, euch zu zeigen, was diese Geschichten im Alten Testament mit euch zu tun haben. Überlegt mal, an welche Geschichten im Neuen Testament, an welche Stellen im Neuen Testament erinnert euch das, die euch helfen zu verstehen, was da passiert ist. Und drittens, immer wenn Gott dir was zeigt, mach einen Knoten in deinen roten Faden. Ja? So, ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das Alte Testament, das für uns manchmal so weit weg erscheint. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass du es uns ganz neu aufschließt, dass du ganz neu uns zeigst, was du damals mit den Menschen erlebt hast und was das für uns heute bedeutet. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir ganz neu lernen, das Alte Testament in deine Brille, durch die Brille von Jesus zu lesen, dass wir immer wieder daran erinnert werden, was du, Jesus, für uns getan hast. Dass es uns hilft zu verstehen, dass wir Menschen in deinem Ebenbild geschaffen sind. Dass du uns liebst, dass du eine Beziehung mit uns möchtest und dass du uns für Beziehung geschaffen hast. Und Herr, die Geschichten im Alten Testament erinnern uns daran, dass wir uns immer wieder von dir abwenden. Dass es die Geschichte der Menschheit ist, nicht nur damals bei Adam und Eva, sondern auch heute noch, dass wir uns von dir abwenden und sagen, wir kriegen das auch irgendwie selbst hin. Und dass wir immer wieder auf die Schnauze fallen und sagen, nee, es funktioniert nicht. Herr Jesus, rette mich. Amen. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns auch durch die Geschichte von Noah zeigst, dass es diese Arche gibt. Diese Arche gibt, die die Beziehung zu dir, Jesus, ist. Dass durch deine Auferstehung, dadurch, dass du auf die Erde gekommen bist, ans Kreuz für uns gegangen bist und wieder auferstanden bist, dass darin unsere Rettung liegt. Dass Gott immer wieder die Hand ausstreckt und sagt, Mensch, ich möchte dich retten aus dem Schlamassel, in den du dich selbst reingebracht hast. Und Herr, wenn wir heute Morgen hier sind und das für uns ganz neu ist und für uns plötzlich Türen und Bilder aufgegangen sind und der rote Faden im Alten Testament und in der Bibel klar geworden ist, Herr, dann möchte ich dich bitten, dass du das in uns versiegelst, dass du uns wirklich ganz neu diese Beziehung zu dir in unser Herz schenkst, dass wir ganz neu entdecken, was es für uns bedeutet, dass du uns ganz neu eine Leidenschaft und ein Feuer für dein Wort und für die Beziehung zu dir schenkst, dass du in unser Herz sprichst und uns zeigst, wo wir umkehren müssen, wo wir immer noch versuchen, unseren eigenen Dingen nachzulaufen, uns ohne dich zu versuchen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns rettest, dass du durch die Auferstehung von Jesus in unser Leben kommst, dass wir dich erleben dürfen, weil du lebendig bist heute, Vater. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du uns deinen Segen mit in die neue Woche gibst, Herr Jesus, und dass du uns das Alte Testament wieder ganz neu an unser Herz legst, Herr. Dass wir entdecken, was du für wunderbare Sachen dort für uns bereithältst. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.